SWR Kultur Jazz.
Heute mit einer neuen Ausgabe von Me and My Music. Über sich und seine Musik spricht in den nächsten 40 Minuten ein Musiker, der in Köln lebt, aber er ist gebürtiger Rheinland-Pfälzer.
Ich komme aus Mertesdorf.
Mertesdorf ist ein kleiner Ort an der Mosel, ganz in der Nähe von Trier.
Super katholisch, traditionell. Die Leute haben nach hinten raus einen Garten. Es gibt einen Dorfladen oder zwei, es gibt eine Kneipe, es gibt eine Kirche. Mein Vater kommt aus dem Dorf. Wenn man alte Leute im Dorf getroffen hat, dann haben die gefragt, wie schreibst du dich dann? Also, wie heißt du, wie schreibst du dich? Und dann hat man gesagt, so und so, Rummel. Ah, dem Hermann Josef sein.
Um den Hermann Josef sein Simon, mit bürgerlichen Namen Simon Rummel, geht es heute bei uns. Ich bin Julia Neupert, hallo. Simon Rummel ist Pianist, Organist, Komponist, Klangkünstler. Er baut und restauriert Instrumente, er zeichnet, er spielt, er schreibt, er bastelt und gestaltet. Simon Rummel macht heute viel mit seinen Händen. Ganz am Anfang von seinem künstlerischen Weg aber war die Stimme. Simon Rummel war Mitglied bei den Trierer Sängerknaben.
Da kann man einsteigen, wenn man 7 oder 8 Jahre alt ist. Und ich weiß nicht, wie es heute ist. Damals bekam man dort eine sehr weitgehende musikalische Grundausbildung. Man wird da richtig so als kleiner Profimusiker, als Chorist ausgebildet. Mit Blattsingen, Literaturkenntnis, Technik, eventuell auch Instrumentalunterricht. Ja, wie man eine Stimme hält, Verhältnis Text, Musik. Ja, und so jede Woche 2-mal mindestens lange Proben, auch 3 oder 4-mal, je nachdem. Alle 2 Wochen mindestens Dienst. Ja. Also du erfährst Mehrstimmigkeit im Chor sehr direkt, insbesondere wenn du Mittelstimmen singst. Also wir haben ja viel als Knabenchor geprobt und dann sind das ja immer nur die 2, 3, 4 Oberstimmen. Und einmal in der Woche für eine 5/4-Stunde kam dann der Männerchor dazu. Und dann eben zu merken, viele Chormusik ist ja auch polyphon, also wie plötzlich die Dinge einen Sinn bekommen, weil sie jetzt vollständig sind. Und auch zu merken, das kommt jetzt von hinten. Und der Alt kommt von links und der erste Sopran kommt von rechts und der Bass kommt von links hinten. Also dieses, man sitzt ja in der Polyphonie drin. Das waren die besten Momente. Das ist so wie, fast als hätte man selber ein Stück geschrieben und hört es zum ersten Mal. Und da, man versteht Musik sehr gut durch diese plastische Aufteilung an 50 Leute. Das ist ja eine Riesensache, dass das jetzt alle machen. Einfach schon die räumliche Ausdehnung davon, die macht das zu einer großen Sache.
On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien, être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment. Ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant. Vraiment, 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 le travail est nécessaire, mais il faut rester des semaines sans rien faire. Eh bien, on s'y fait. Mais vivre sans tendresse, le temps vous paraît long, long, long. Le temps vous paraît lent. Dans le feu de la jeunesse naissent les plaisirs, et l'amour fait des prouesses pour nous éblouir. Oui, mais sans la tendresse, l'amour ne sera rien. Non, 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 l'amour ne sera rien. D'un cœur qui nous soutient. Non, 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 on n'irait pas plus loin. Un enfant nous embrasse parce qu'on le rend heureux. Tous nos chagrins s'effacent, on a les larmes aux yeux. Tendresse pour que règne l'amour.
Ich hatte eine Grundschullehrerin, die gut Blockflöte gespielt hat, und die hat mit uns viel Musik gemacht. Und die hat auch ab und zu mal einen befreundeten Akkordeonisten in die Klasse kommen lassen. Und die hat auch festgestellt, dass ich ein Händchen habe dafür. Das hat die gut gemacht und hat mich dann weitervermittelt. Ich hatte eine Zeit lang dann Blockflötenunterricht und habe ganz lange auch in so einem Blockflötenensemble weitergespielt, das geleitet wurde von einer Trierer Musikerpersönlichkeit, nachdem jetzt die Musikschule in Trier benannt ist, das war der Karl Berg. Der war damals schon in der Trierer Musikschule, hatte so eine große Blockflötengruppe, in der ich gespielt habe. Und an dieser Musikschule habe ich dann Geigenunterricht bekommen. Das war eigentlich, was ich wollte. Ich wollte eigentlich Geige spielen und bin dann zufällig, mein Bruder wollte Klavier spielen und ich bin dann zufällig in die Klavierstunde meines Bruders mit. Und dann war das sofort mein Ding, weil das Klavier hat ja sowas mathematisch-tabellarisches und das hat einfach direkt funktioniert. Diese Sache, so den Ton erst machen zu müssen, ich verstehe das heute sehr gut. Damals war das für mich nicht so naheliegend. Und das ist ja auch auf der Geige echt schwer. Aber auf dem Klavier, man konnte sofort improvisieren, das habe ich auch von Tag 1 an gemacht. Und dieser riesige Umfang, die Akkorde, die Lautstärke, es klang immer alles richtig. Ja. Thank you. habe als Teenager viel Musik gemacht und das war auffällig gut. Und dann habe ich einfach weitergemacht, weil das so naheliegend war. Und ich habe genau eine Aufnahmeprüfung gespielt und die hat dann funktioniert. Und das ist sehr, sehr schön. Aber das bringt einen natürlich nie dazu, sich die Frage zu stellen, ob das das ist, was man machen will oder warum man das jetzt macht, sondern man tippt es ja nur so an und dann rollt das schon irgendwie weiter. Damals war die Hochschule so ein, also die Kölner Hochschule, auch so ein bisschen so ein anarchistischer Betrieb, also der so groß war, dass niemand mehr den komplett überblicken konnte. So, dass es da auch so Biotope gab und man konnte überall hin und überall reingucken und die Lehrenden waren meistens offen. Also wenn man irgendwie in einen Orgelkurs gehen wollte, dann hat man sich kurz gemeldet und dann war das okay. Oder in irgendein Kontrapunktik für Dirigenten oder sowas. Das konnte man einfach machen, weil die haben das alle nicht so gern gemacht. Und in meinem Fach, was ich da studiert habe, das war Jazzklavier, war ich sofort konfrontiert mit Leuten, die, also einschließlich meiner Lehrer, die das für mich so gut hinbekommen haben, dass ich schon recht bald gemerkt habe, das ist eigentlich gar keine Option. So, das ist für mich nicht so naheliegend. Aber die Hochschule hat auch guten Raum gegeben und also die Lehrenden waren sehr ermutigend, dass man da auch so als Querstehender irgendwie gut durchkam. Ich erinnere mich, dass ich in meine Zwischenprüfung gegangen bin mit einem Schlagzeuger und einer Sängerin und wir einfach frei improvisiert haben und der Schlagzeuger hat in der Philharmonie gearbeitet in der Zeit und er hatte so einen Riesensack Bonbons dabei, so Hustenbonbons, damit die Leute nicht husten, so, keine Ahnung, hatte so 2000 und dann habe ich am Ende einfach in die Jury diese Bonbons geworfen und habe auch gedacht, ja gut, also das war es dann jetzt sehr wahrscheinlich und die haben das aber, also da wurde lange diskutiert, glaube ich, ob das okay ist, aber das ist als Jazzklavier-Zwischenprüfung durchgegangen. Oh ja, oh ja.
SWR Kultur Jazz, Me and My Music. Heute mit dem Pianisten oder eigentlich Multi-Instrumentalisten Simon Rummel. Der ist nach seinem Jazzklavierabschluss in Köln nach Düsseldorf gegangen für ein Kunststudium. Wie kann man Klang und Bild zusammendenken? Wie können sich diese beiden Kunstformen auf kreativer Ebene begegnen? Solche Fragen haben ihn interessiert. Er arbeitet zum Beispiel mit grafischen Partituren und er fängt an, Instrumente zu bauen, beziehungsweise vielleicht besser gesagt, klingende Installationen.
Genau, also es gibt einmal die Quelle, dass ich gerne Harmonien hören wollte, die so nicht auf den Instrumenten drauf sind. Und dafür habe ich dann ja so eine große Orgel gebaut.
Die Orgel von Simon Rummel darf man sich nicht wie eine traditionelle Kirchenorgel oder eine Hammond-Orgel vorstellen. Mit Manualen und Tasten, mit Pedalen. Sie hat auch keine Register für die verschiedenen Klangfarben. Die Orgel von Simon Rummel ist eher ein Konzentrat einer Orgel. Also eine Apparatur, die zwar die grundsätzliche Funktionsweise der Klangherstellung nachbildet, aber das Instrument selbst quasi dekonstruiert.
Die Orgel besteht aus bis zu 12 Orgelpfeifen, die eckig sind, so Holzpfeifen. Und da drin steckt nochmal so ein eckiges Rohr. Und das kann da aus der Pfeife so ganz langsam rauswachsen und auch wieder reingehen. Und dann wird die Pfeife natürlich tiefer. Und dann gibt es eine große Windmaschine mit einem riesigen Magazinbalg. Die Pfeifen sitzen auf so Ständern oder liegen da so drauf. Die Ständer sind nach, wie sieht es schön aus, nach so Gesichtspunkten sind die sehr hoch. Der höchste ist 2 Meter hoch und der niedrigste ist nur wie so ein kleiner Hund auf dem Boden fast. Da liegen die so drauf. Aus der Windmaschine kommen große Schläuche, die gehen an die Pfeifen ran, versorgen die mit Luft. Und dann gibt es so eine Getriebebox, die ist so groß wie so eine kleine Kommode und da ist eine Kurbel dran, da kann ich dran drehen. Aus der Getriebebox gehen so Holzstäbe an die Pfeifen und die können so ganz langsam an so einer Pleuelmechanik drehen, die dann eben diese innenliegenden Verlängerungen so langsam rein und raus bewegen. Diese Getriebebox funktioniert mit Zahnrädern und die haben ja ganzzahlige Anzahlen von Zähnen. Und damit kann man quasi komponieren, wie schnell gehen die jetzt rein und raus, in welchen Verhältnissen zueinander. Ja, und das war so die Frage, wie das klingen würde. Und dann habe ich das verrückterweise so alles komplett aus Holz gebaut. Es war nicht so sehr so, dass ich eine Vorstellung davon hatte, sondern das Interessante daran war ja eigentlich, dass ich wollte die Sachen hören, ohne dass ich wusste, wie sie klingen würden. Und das war ein richtiges Experiment. Und ich hatte schon mit Hilfe von einem Mathematiker eine Computersimulation programmiert, weil ich so wusste, ich werde jetzt nicht 2-3 Mal diese Pfeifen bauen können. Ich muss mir recht, also wenn ich die einmal gebaut habe, dann werde ich bei denen bleiben und dann musste ich mir schon, habe ich ein bisschen, ja, ich habe ein bisschen simuliert, um dann zu gucken, wie groß werde ich die wohl machen und so. Und ich habe mir dann viele solche Simulationen angehört und wusste aber nicht, wie das in Wirklichkeit klingen würde, wenn diese Pfeifen dann im Raum stehen. Und was man bei so Computersimulationen hat, dass die Töne, wenn die nah aneinander sind, so Schwebungen ergeben, das habe ich gedacht, das ist dann weg, wenn das die Pfeifen sind und dann höre ich nur noch die Harmonien und das war die große Überraschung, dass das gar nicht so ist, sondern diese Schwebungen, diese Schwebungsmuster, diese rhythmischen Schwebungsmuster, die sind genauso voll da, sodass es fast die Überraschung schlechthin war, dass das ein rhythmisches Stück geworden ist, gar nicht so sehr wie ein harmonisches Stück.
SWR Kultur Jazz in der Reihe Me and My Music, zu Gast heute Simon Rummel. Der erfindet als Komponist und Improvisator nicht nur ständig Musik, sondern, wenn es sie nicht schon gibt, konstruiert er dazu auch die passenden Instrumente. Vor seiner Orgel gab es da zum Beispiel schon seine Version einer Glasharmonika, auch reduziert auf die Funktionsweise ohne Korpus und Tasten. Simons Glasharmonika besteht, wie bei den Straßenmusikvirtuosen, nur aus Wein- und Wassergläsern.
Das habe ich früh gemacht. Das war eigentlich so der erste Versuch, irgendeinen Zugriff zu haben auf Harmonien, die nicht so im Alltagsgebrauch bei uns hier verankert sind. Und dann hat passenderweise der Thomas Gläser bei Zwiesel angerufen. Und das irgendwie geschafft, dass, also wir waren da so Mitte 20, dass die so ein Projektsponsoring gemacht haben. Und wir haben dann ein Auto gemietet und sind dann irgendwie da Richtung Mainz gefahren, in die Zwiesel-Werkstatt und Verkaufsstätte und haben dann da Gläser ausgesucht. Und dann hatte ich halt diese riesige Glasharmonika aus Gläsern. Und dadurch, dass ich ja Chorleiter war, konnte ich auch genug Leute fragen, die auch Interesse daran hatten, mitzumachen. Und dann haben wir halt einfach uns mit 30 Leuten halt hingestellt. Und ich habe versucht, dafür zu komponieren und das war sehr, sehr beschwerlich. Und ja, dann, wir haben so eine Mischung gemacht. Ich habe ein bisschen dafür komponiert und dann haben wir aber auch sehr viel konzeptuell gemacht, wo man einfach dann mal gespielt hat und gehört hat, wie es klingt. Man hat ein kleines Töpfchen vor sich mit Wasser und dann, also man kennt ja so aus Fußgängerzone und so Leute, die virtuos auf bestimmten Gläsern spielen und da ging es mir gar nicht drum, sondern es ging eher so um diese schillernden Flächen, die so da liegen. Ich mag ja Langsamkeit eh sehr gerne. Man kann ja lange eine Sache sich anhören oder eine Sache angucken und man kennt sie ja trotzdem noch nicht. Das kriegt man ja recht schnell raus. Und so ein Glasklang, der ist ja in sich auch immer irgendwie bewegt. Und ja, dann habe ich irgendwann dann festgestellt, man kann da auch gut gewisse Instrumente zulegen. Klarinetten klingen toll damit, vereinigt sich sehr gut. Alles, was irgendwie mit Durchschlagzungen arbeitet, also Akkordeon, Harmonium, diese Sachen. Blockflöten, die können quasi genauso klingen wie Gläser. Das war damals mein Ziel, so eine Klangalchemie zu machen, so eine Amalgame, dass man Klänge hört und nicht mehr feststellen kann, was ist jetzt hier noch was. Und trotzdem ist es aber klar, dass da gar keine Elektronik drin ist. Ich finde Elektronik oft, also ich finde das faszinierend auf eine gewisse Art. Ich finde, jetzt sind wir aber, ich weiß nicht, also wenn jetzt so ein Stockhausen mit ein paar Sinusgeneratoren und dann so ein Rotationstisch und so, dann sind die Aufbauten in etwa so klug wie die Stücke. Und heute sind aber die Apparillos viel schlauer als die ganzen Stücke. Ich finde, für sehr, sehr viele Ideen braucht man diesen Zirkus nicht. Das kann man ganz anders sehen und dadurch, dass Elektronik und Klänge, die mit Elektronik generiert werden oder verbreitet werden, unseren Alltag ja weitgehend prägen, sind die jetzt auch sehr geeignet als künstlerisches Material. Bloß macht das einfach jeder. Ich habe eine Zeit lang mein Ensemble nur dirigiert und ich habe dann festgestellt, also erstmal war das eine Mutfrage. Ich habe mich jetzt nicht für so kompetent gehalten, da mitspielen zu können. Und auf der anderen Seite ist mir aber auch klar gewesen, sobald ich mitspiele, werden einige Sachen klar, die ich gar nicht erklären kann, aber die sofort abgelesen werden können von den Leuten, die mitspielen, über die man überhaupt nicht mehr reden muss, sobald ich da irgendwie drei Tasten gedrückt habe. Und dann war das halt auch diese, ja, wie so eine Art Angsthindernis, über das man mal so springt, wo man eigentlich schon vorher weiß, es ist besser, wenn du es tust. Und ja, jetzt spiele ich halt meistens mit, was soll's. So. Grenze zwischen ich mache jetzt irgendeinen Quatsch oder lache über irgendeinen dummen Witz, der irgendwie fünfmal hintereinander kommt, das ist auch leider mein Humor, dieses so richtig dumme. So, also ich lache über einen dummen Witz so, und ich freue mich über eine Sache, sozusagen aufrichtig. Ich finde, das geht genau ineinander über. Also das kann man nicht scharf voneinander trennen. Ja. Ich bin gar nicht so lustig, glaube ich. Oder andere finden es. Ich weiß auch nicht, wie das so ist. Ich schreibe die, weil ich mir denke, das wird jetzt sehr wahrscheinlich Spaß machen. Und ich schreibe lieber mal ein Stück, was allen Spaß macht, als jetzt so sehr ernst zu sein. Oder ich mache ja auch Sachen, die relativ ernst klingen. Und ja, es gibt halt, es sind jetzt viele Stücke, wenn man das Radio anmacht, die Chance, dass es in Moll ist, sehr, sehr hoch. Dass gerade ein Moll-Akkord kommt, wenn ich das Radio anschalte, sind ja sehr hoch. Da muss man gegensteuern. Es ist auch toll zu schreiben und lange an Dingen zu bauen und dann zu hören, wie sie Wirklichkeit werden. Das ist ganz wunderbar auch, das ist auch durch nichts zu ersetzen, völlig klar. Aber insbesondere als Mitmusiker in einem bestimmten Moment, ja, ich weiß, ganz schwierig zu beschreiben. Jeder wird es kennt ja auch, also ich glaube, man kennt auch als Publikum diese Momente aus Konzerten. Da können sich schon Dinge ereignen, die kann man nicht so gut beschreiben, leider. Es ist einfach so.
Guru von der isländischen Komponistin Jorun Vida, hier in einer Version von Simon Rummel an der Orgel und der Mezzosopranistin Fanny Georges. Der ausgebildete Sänger, Knabe, Jazzpianist und bildende Künstler Simon Rummel spielt tatsächlich regelmäßig Kirchenorgel, als Kirchenmusiker in der Terstegen-Kirche in Köln-Dünnwald. Noch so eine überraschende Facette in seiner Biografie. Er ist auch Theater- und Filmmusikkomponist, unter anderem für den Tatort. Er ist einer der Chorleiter vom Experimentalchor Alte Stimmen. Und neben all diesen Aktivitäten liebt er es, sich immer mal wieder in neue Welten zu vertiefen. Gerade zum Beispiel ist Simon Rummel in einem Sigmund Freud Rabbit Hole.
Ich stelle immer mehr fest, wie viele interessante Sachen es gibt. Und mir ist aber gleichzeitig klar, das ist ja bloß der Horizont, den ich jetzt sehe. Und gehe ich ein paar Schritte weiter, sieht er wieder anders aus. Und kommt einer von rechts und erzählt mir vom Horizont da hinten hinterm Berg, dann habe ich den gar nicht kommen sehen, aber plötzlich ist er da. Also kochen bringt mich immer gut auf den Teppich. Auf den Markt gehen oder in den Supermarkt gehen und zu gucken, welches Gemüse ist gerade schön und das dann herzunehmen und wie schneide ich das jetzt. Und das sind immer sehr einfache Sachen. Und dann koche ich es vielleicht ein bisschen. Ja, sonst ist natürlich auch das Coole ist, jetzt habe ich zum Beispiel ein Harmonium, was ich einfach bloß restauriere. Das hat sich aber so ergeben. Und also alles, was so denken, also am Tisch, wenn du Stücke machst und so, dann ist ja viel zu entscheiden. Und ich finde das gar nicht so einfach zu entscheiden, aber du musst halt entscheiden. Aber lieber will ich gar nicht mich entscheiden. Und wenn du jetzt was restaurierst oder ein Gemüse schneidest oder so, dann ist das bloß, dass du das gut machen musst. Du weißt jetzt, die Kartoffeln werden so geschält und so geschnitten. Oder das Harmonium, du musst jetzt einfach 60 Mal so eine Metallfeder putzen und zwei sind kaputt. Dann bestellst du dir genau den Draht und jetzt biegst du die halt so, wie die Originalfedern waren. Dann probierst du das aus, irgendwann werden die ganz gut. Und das ist dann so eine andere, langsamere Intelligenzform.
In diesem Sinne bewegen wir uns langsam in die Schlusskadenz von Me and My Music, heute mit Simon Rummel. Am Ende hören wir ihn noch im Duett mit dem ähnlich fantasiebeflügelten Trompeter Matthias Schriefel. Someone to Watch Over Me, ein Klassiker von George Gershwin. Die Musikliste und die gesamte Me and My Music Episode nochmal, wieder mal oder zum Teil mal auf swrkultur.de oder in der ARD Sounds App. Ich bin Julia Neubert. Tschüss.